Ja, und nach der Hafenarbeit gibt es ja traditionell ein gutes Stück Käse. Wenn Sie das hier riechen könnte, auf den ersten Blick haben Sie es bestimmt erkannt. Es ist ein wunderschöner Käsekeller, in dem wir uns hier befinden. Ursula Heinzelmann ist heute Abend bei uns. Wir sprechen über deutsche Esskultur, aber eben auch ganz speziell über Käse. Da ist sie nämlich auch Expertin. Wie lagern? Wie gut ist Schimmel? Woher diese unterschiedlichen Geschmäcker im Käse kommen? Ich ahne, Sie werden nach unserer Sendung ein Stück Käse essen wollen. Das garantiere ich. Wird sehr lecker und sehr aufschlussreich. Jetzt.
Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen bei Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Ja, wir können jetzt schon, bevor es überhaupt richtig losgegangen ist, sagen, diese Sendung heute wird Käse. Und außerdem sprechen wir darüber, ob man Rinde eigentlich nun mitessen soll oder nicht. Unser Gast heute Abend ist absolute Käse-Expertin. Da haben wir für Sie zu Hause auch einiges vorbereitet. Außerdem hat sie sich als Autorin mit der Kulturgeschichte deutschen Essens beschäftigt. Ursula Heinzelmann, herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Ich freue mich sehr, danke.
Sehr spannend, die Kulturgeschichte deutschen Essens. Bin ich gespannt, nach welchem Leitfaden deutsches Essen eigentlich funktioniert. Können wir gleich drüber sprechen. Aber bei Käse fällt mir immer sofort ein Sprichwort ein: Käse schließt den Magen.
Ach nee.
Stimmt das eigentlich?
Okay, der hat ja ständig einen geschlossenen Magen.
So.
Das geht überhaupt gar nicht. Nein, naja, also Käse geht immer.
Ach so, okay. Aber
ich weiß nicht, wo. Also, naja, natürlich könnten wir auch darüber reden, wo dieses Sprichwort herkommt.
Ja, wo kommt es denn her? Mal ernsthaft jetzt.
Ende des Menüs. Ewig lange zum Beispiel historische Diskussionen zwischen den Engländern und den Franzosen, die ja sowieso gerne miteinander diskutiert haben, mehr oder weniger intensiv, ja, durch die Geschichte. Die einen sagen zuerst den Käse in so einem langen Menü, Hauptgang, ja, ja. Käse und dann Dessert, sind die Franzosen. Die Briten, Engländer sagen, nee, zuerst das Dessert, dann den Käse auf den Tisch, weil dann können wir nämlich weiter saufen.
So, jetzt bin ich vollkommen verwirrt. Erst Dessert könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Ich auch nicht.
Aber hinten Käse, sage ich immer wieder. Gäbe es denn irgendwie einen Anhaltspunkt dafür, dass Käse gut wäre, um den Magen zu schließen?
Ich meine, also, muss man sich das eigentlich... Nein, ich kann es Ihnen nicht erklären. Mhm. Ich weiß nur, ich bin Zeugen dafür, dass Käse, ich esse Käse immer am Ende eines Essens. Ich finde es ganz großartig. Ich bin nicht so ein Süßfreak.
Ja.
Weil ich habe auch sehr gern Wein zum Käse und
da kann man ja das Ganze noch so ein bisschen, also ich finde es vom,
genau, so
vom
gemütlich
kulinarischen
ausklingen her, lassen, oder?
Gemütlich ausklingen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend unser Gast sind. Wir werden viel über Käse und über die deutsche Esskultur lernen. Sehr schön, sehr interessant. Jetzt muss ich Ihnen zu Hause mal etwas verraten. Bei dem Thema E-Auto hatten wir ja, dass die Verkäufe nicht so günstig laufen momentan. Da hatte ich mir überlegt, weil wir ja eine Käse-Expertin haben, dass ich anmerken würde, läuft irgendwie Käse mit den E-Autos? Weil es gibt ja dieses Sprichwort, ne? Irgendwas läuft Käse, wenn es nicht so richtig gut ist. Das habe ich ganz kurz mit der lieben Ursula angesprochen, aber da haben Sie gesagt, Sprichwörter.
Ja, ich habe gesagt, müssen wir uns jetzt an Sprichwörtern langhangeln. Ja. Aber
und jetzt
ich habe auch gesagt, wo ich gut mitgehen kann, ist, wenn wir über Käsefüße sprechen möchten.
So, wo kommt denn der Begriff Käsefüße her?
Käsefüße, ich meine, wir kennen das alle so annähernd. Ja. Ne? Ist ja auch so, man hat die Sporttasche länger nicht ausgepackt und dann so nur gebrauchte Socken und so. Immer da, wo es warm ist und ein bisschen feucht und ein bisschen geschützt, so kuschelig, da machen sich so Mikroorganismen breit, die uns auch helfen, Käserinnen zu bauen.
So.
Sind die gleichen und ist auch so, also natürlich nicht Sie und ich.
Nein, ja, natürlich aber der Fuß auf dem Weg zur Käserinde, könnte man ja im Endeffekt. Ja. Ne? Aber das ist interessant, wir werden uns gleich auch mal dann über die Rinde unterhalten und warum Käse unterschiedlich riechen teilweise. Ist ja ein ganz interessantes Thema. Es geht um den echten Käse heute Abend, also nicht um den Käsefüße, sondern um den echten Käse.
An dem Bildschirm so ein bisschen zu reiben, dann riecht auch der Bildschirm zu Hause nach dem Käse.
Ursula Heinzelmann, heute Abend unser Gast. Das ist ja spannend. Deutsche Essgeschichte. Jetzt mal, ich überlege gerade, welchen roten Faden gibt es, der sich durch die deutsche Essgeschichte, durch die deutsche Essenskultur hindurchzieht?
Das ist tatsächlich Vielfalt und Anpassungsfähigkeit. Weil wir sind, Deutschland ist ja, liegt ja in der Mitte, quasi beinahe zwischen zwei Kontinenten, jedenfalls in der Mitte eines großen Kontinents, zwischen ganz kontinentalem Klima, eher maritim, zwischen Meer im Norden, Alpen im Süden. Mhm. Und da sind natürlich über die, es fängt ja in der Steinzeit an, es ist chronologisch aufgebaut, sind durch diese ganze Zeit, diese Jahrtausende, ja Millionen Jahrtausende, immer wieder Menschen durchgezogen und haben sich eine Weile niedergelassen, sind weitergezogen aus den verschiedensten Gründen. Das ist ja keine moderne Erfindung, Migranten. Ne? Und haben jedes Mal ihre Essgewohnheiten, das ist ja das, was mich am meisten eigentlich zu mir selbst macht, mir Identität verschafft, versuche ich an dem neuen Ort mit dem, was es da gibt, umzusetzen, meine Lieblingsgerichte. Und nach einer Weile passt sie so ein bisschen an, nach einer Weile ziehe ich weiter und lass aber das da zum Beispiel, also weiß ich nicht, was ich jetzt so Döner, Kebab und was es alles gibt.
Aber das, also der rote Faden der deutschen Esskultur ist eigentlich, dass es keinen roten Faden gibt, sondern dass immer wieder Einflüsse, neue Einflüsse regional oder auch aus dem Ausland hineingetragen wurden.
Genau, und darin sind wir eigentlich ziemlich gut. Diese ganzen Schichten, die sich da durchziehen, auch in unseren Lieblingsgerichten heute, kann man historisch aufgliedern, archäologisch, was da alles vorher passiert ist.
Da möchte ich ein Beispiel von haben.
Sauerbraten, rheinischer Sauerbraten.
Ja.
Ne? Ist so, kennen wir alle, wird so säuerlich eingelegt mit ein bisschen Essig und Wein. Ja? Historisch aus Pferdefleisch, aus heidnischen Zeiten. Die Kirche hat es dann nicht so gern gesehen. Mit Rosinen, süß-sauer abgeschmeckt. Und das ist ein mittelalterlicher Geschmack.
Okay. Dieses säuerliche.
Dieses Frucht mit herzhaft zu verbinden.
So, und wie hat sich das denn weiterentwickelt?
Oder zum Beispiel, wir essen, also Pizza ist allgegenwärtig, ist eine Vorliebe, ist eine Verbindung nach Italien, die sich in modernerer Zeit wir nehmen die Pizza mit in den Norden. Heute steht es auf den ganzen Lieblingsgerichtelisten.
Ganz weit oben.
Ganz weit oben, wie Spaghetti zum Beispiel.
Aber zum Beispiel wird ja auch eine Pizza in Italien meistens anders gemacht als in Deutschland. Auch von Italienern in Deutschland.
In der Natur der Sache, ne?
Oder, warum? Warum liegt das in der
Weil
Natur der Sache?
Weil Italien ist.
Ja, okay.
Haben wir zwar lange für gebraucht nach dem Krieg, um zu sagen, nee.
Aber sag mal, nicht. Was ist der Unterschied zwischen der italienischen Pizza genau? Ich meine nur, es ist sehr viel dünner, anders belegt.
Das ist eine Vorliebe für, was ich gerne sehen möchte auf meinem Teller. Außerdem muss ich sagen, ändert sich auch das jetzt gerade wieder. Also ich bin ja Berlinerin. Ne? In Berlin sehen wir sehr viele neue Pizzaläden, die ganz so 60 Minutes bis nach Napoli. Ja?
Das also ganz dünn.
Ganz dünn. Du brauchst dafür aber ein bestimmtes Mehl. Du brauchst Hartweizenmehl dafür, unter anderem. Wie auch für gute italienische Pasta.
Wusste ich nicht. Okay, und das war nicht so angenehm.
Das ist diese Anpassung. Ja? Und vielleicht, wenn ich hier oben im Norden aufgewachsen bin und es ist ein bisschen kühler als in Italien, möchte ich auch ein bisschen mehr auf dem Teller haben.
Ja, ja, klar. Sie ganzen haben das zusammengefasst, sehr viel recherchiert. Das Ganze gibt es auch als E-Book in dem Buch Was ist Deutschland? Sieht so aus, ist schon vor einiger Zeit entschieden, jetzt nochmal neu als E-Book auch erschienen. Sehr interessant, welche Facetten. Auch, ich finde es ja auch so schön, regionale man kann Regionen ja auch erschmecken.
Absolut.
Zum Beispiel in Nürnberg hat man immer das Nürnberger Bratwürstchen.
Genau. Und in Thüringen sieht die Bratwurst ganz anders aus.
Ja, klar.
Das ist Bratwurst.
Ja. Ja.
Aber es sind diese Vorlieben. Das Buch habe ich übrigens als erstes auf Englisch geschrieben, weil ein englischer Verlag das gerne haben wollte. Und da heißt es Beyond Bratwurst.
Weil
Deutschland
wir meistens natürlich
nach außen hin mit Bratwurst, also so Oktoberfest-Geschichten, Bier, Bratwurst, Brezeln.
Also könnte man sagen, das wäre so das Einzige, wo man tatsächlich sagen kann, das ist so richtig so typisch deutsch.
Typisch deutsch. Typisch ist immer so ein Ding, weil das vereinheitlicht so, oder? Schert uns so alle über den Kamm. Jetzt kommt immer darauf an, wie weit man rauszoomt. Wenn wir jetzt hier tatsächlich sitzen, dann ist Bratwurst für jeden von uns, wo wir halt herkommen, in Deutschland was anderes. Wenn ich jetzt rausgehe ins europäische Ausland, dann ist es halt Bratwurst. Wenn ich noch weiter rausgehe, dann wird es immer allgemeiner sozusagen. Ja? Und es sind auch so verschiedene Ebenen, über die ich mich identifiziere als in der Nationalität. Und dann muss ich noch dazu sagen, was ein bisschen komisch klingt, weil ich ja dieses Buch geschrieben habe. Nationalgrenzen sind auch nur begrenzt hilfreich. Gerade wenn ich, brauchen wir gar nicht weit gehen, wenn ich hier nach Norden gehe, Schleswig-Holstein, wo wir nachher Käse von her haben, da wird es halt, das ist ja kein...
Fließend ist das natürlich.
Das ist ja fließend, ne? Sowohl sprachlich als auch in den Gewohnheiten, als auch klimatisch. Währenddessen eine Nationalgrenze sieht immer aus wie so ein harter Bruch. Das ist es vor Ort und auf den Tellern auch schon gar nicht.
Ich finde es auch ganz interessant, wie sprachlich Unterschiede vorhanden sind für ein und dieselbe Sache oder zumindest die Art, die doch ähnlich ist. Nehmen wir mal an, es kommt jetzt ja bald wieder die Zeit, Kohl und Pinkel. Heißt es in Bremen zum Beispiel. In Niedersachsen sagt man eher Braunkohl mit Bregenwurst. Und man meint denn doch irgendwie was anderes. Also Kohl mit Wurst, mit Fleisch.
Ja, wobei in Bremen, also ich bin ja da nicht sozialisiert kulinarisch. Ne? Das ist ja nur, ich muss da sehr aufpassen, weil ich weiß, da gibt es absolute Befindlichkeiten.
Ja, ja, deswegen, um Gottes Willen, es kann sein, dass
ich
was Falsches gesagt habe.
Bremer Grünkohl sieht brauner aus. Ne? Der heißt nicht ohne Grund Braunkohl. Die kochen den anders. So hat halt, so ist auf dem, deshalb meine ich ja, also auf dem Papier ist Grünkohl mit einer Fleischbeilage dazu, sagen wir mal im weitesten Sinne, wahrscheinlich gepökelt, ja, was Norddeutsches. Sobald ich da aber genau reingehe, hat wahrscheinlich im Endeffekt traditionell jede Ortschaft ihre eigene Variante.
Möglicherweise auch mit Gewürzen einfach. Ne? Jetzt mal interessanterweise können wir also festhalten, was ist Deutschland? Also wir werden ja auch geprägt von dem Essen oder prägen wir das Essen?
Beides.
Beides.
Absolut. Deshalb ist es auch, also ich kann eigentlich, die meisten von uns sind in einer glücklichen Lage, eigentlich ziemlich, in einer ziemlichen Freiheit entscheiden zu können, was wir so zu uns nehmen.
Was sagt es über mich aus, wenn ich gerne Kräuterquark mit Kartoffeln esse?
Ach, fein. Ich auch. Das ist sehr interessant, weil das ist nämlich auch zum Beispiel was sehr, sehr Deutsches, Quark. Das ist an sich der älteste dokumentierte Käse. Tacitus, römischer Historiker, ja, ungefähr Anfang unserer Zeitrechnung, 1. Jahrhundert, sagt von uns Barbaren, wir sind vollkommen unkultiviert, weil wir ernähren uns von dem, wir jagen. Lassen das Fleisch nicht abhängen. Es ist nicht kultiviert. Wir gehen in den Wald und sammeln da irgendwas. Wildes Zeugs.
Ja.
Unkultiviert. Und wir haben so etwas, das nennt er feste Milch, Lac concretum.
Also
und das ist, weil Quark. Er uns gleichzeitig sagt, dass wir immer schon Butter ganz toll fanden. Das kommt nicht von ungefähr. Wahrscheinlich haben es unsere Vorfahren damals aber auch für kosmetische Zwecke benutzt. Was aber nicht so abwegig ist, weil Indien, Ghee und so weiter. Ja. Und wenn man viel Butter macht, das können wir nachher beim Käse auch noch mal diskutieren, dann bekommt man auch, also muss man mit der entrahmten Milch, möchte man auch noch was machen.
Auch was machen? Da und kommt der.
Das ist dann ein magerer Quark.
Magerer Quark. Und harzer Käse spielt da auch noch eine Rolle?
Aus dem mageren Quark macht
man denn
harzer Käse.
Deswegen ist der innen drin auch so fest. Ne? So,
so krümelig.
Also da werden wir gleich drüber sprechen. Sehr, sehr spannend. Esskultur aus der Schweiz, bei uns im Norden, schauen wir uns jetzt mal an. Und dazu noch mit einem Hauptaugenmerk auf Käse, dem wir uns eben gleich widmen werden. Stefanie Kühne und der Schweizer Foodtruck.
Der Neuenfelder Hauptdeich in Hamburg. Hier stand im Sommer alles im Zeichen des Käses. Denn der Foodtruck Cheese at More servierte das Schweizer Nationalgericht Rösti, verfeinert mit Raclette-Käse.
Rösti sind geraffelte Kartoffeln. Geraffelte Kartoffeln, bisschen Öl, bisschen Gewürz. Und werden angebraten, 5 Minuten.
Und diese beiden bringen uns Rösti in den hohen Norden. Simone aus Thüringen managt Handel und Verkauf. Und Martin, Käse ist seine Leidenschaft.
Ein Leben ohne Käse, das wäre für mich sehr schwierig. Das geht nicht, nein.
Wäre machbar, aber wäre schon sinnlos.
Genau.
Und das ist Martins Heimat, das Emmental im Kanton Bern. Hier wuchs er auf einem Bauernhof auf, später lernte er das Käsereihandwerk.
In der Nachbargemeinde bekam ich diese Chance, das zu lernen. Und habe das 3 Jahre gemacht, abgeschlossen und bin dann noch 10 Jahre rumgezogen. Mal hier in einer Käserei, mal da.
In der Schweiz haben sich die beiden kennen und lieben gelernt. Damals lebte die Thüringerin in der Alpenrepublik. Beide verbindet die Leidenschaft für Käse und Simone hatte einen Traum, einen eigenen Foodtruck für Käsespezialitäten.
Wir sind gerne auf Foodtruck-Festivals gegangen oder überhaupt auch auf Musikfestivals, wo diese Foodtrucks ja auch stehen. Und da haben wir uns so gesagt, die Idee ist gut. Wir haben eine, was wir auf die Schiene bringen können, was jetzt noch keiner so hat. Und ja, wir machen Raclette und dann in Zukunft Fondue to go.
Seit Mai 2023 sind sie mit ihrem Käsemobil on the road. Auf Festivals, im Sommer am Deich, auf dem Weihnachtsmarkt. Für die Wintersaison haben sie ihr Sortiment erweitert. Neuerdings gibt es Stangenfondue to go. Keine Burger mehr.
Das ist der Schweizer Raclette-Käse. Original. Der kommt aus meinem Lehrbetrieb. Und ein Teil der Milch ist auch von den Kühen von meinem Bruder. Also ich kann mich voll mit dem identifizieren.
Mit diesem Genuss will das Paar die Menschen glücklich machen. Und genau deswegen haben sie ihn auch zu uns in den Norden gebracht. Überzeugt, hier oben an der Küste sind die Menschen weltoffen, haben was für Käse übrig.
Super, sehr lecker. Also ich mag ja Raclette-Käse und Rösti finde ich auch sehr lecker. Das erinnert mich immer so an Schweizurlaub. Finde ich toll, dass es das hier gibt.
Liebe auf dem ersten Biss.
Vielleicht gibt es demnächst Matthias mit Käse. Man weiß es nicht.
Hamburg ist ja letztendlich eine Feldstadt. Und da gehört auch dazu, dass man sich seine Nachbarn anguckt, was die denn so Leckeres auf den Tisch bringen. Und wenn das nicht nur in einem teuren Restaurant zustande gebracht wird, sondern auch mal hier in der freien Natur mit einem Blick auf die Elbe,
genau. Einmal
dann passt auch vieles zusammen.
Ja. Und wer jetzt richtig Lust auf Käse hat, der muss ab dem 25.11. auf den Stader Weihnachtsmarkt kommen.
Moin. Schön, dieses Moin noch am Ende. So, mit Ursula Heinzelmann, Käseexpertin, sitzen wir jetzt gefühlt in einem Käsekeller.
Ein Glück ist er nicht so kühl.
Er ist nicht ganz so kühl, aber mal ernsthaft, wie lagert man Käse am besten?
Zu Hause isst man eher am besten.
Okay.
Außerdings, dafür gibt es Spezialisten, ne?
Das nee, aber,
so. Aber ansonsten, also die Frage, ich bin nicht unvorbereitet, kommt öfter. Also Käse ist schon an sich, man sollte jetzt keine Riesenmengen, der ist ja nicht zu Hause zum Aufheben, sondern zum Essen. Aber der muss, wenn es dann richtiger Käse ist, atmen können, weil der entwickelt sich weiter. Ja? Also
wenn
Klarsichtfolie über längere Zeit ist doof, weil
Baumwolltuch drüber
und so Tüte über dem Kopf ist auch nicht so richtig angenehm. In so ein Wachspapier, so ein richtiges, okay. So ein Fleischerpapier, richtig schönes Päckchen, dass die Schnittflächen wirklich abgedeckt sind.
So wie man es auch in einer guten Käsetheke bekommt.
Genau, und dann habe ich ausprobiert, muss ich ihn nochmal in so eine braune Papiertüte reintun und dann tue ich ihn in den Kühlschrank. Dann kann er nämlich atmen, aber trocknet nicht aus. Das ist Ziel
der Sache. Ja, okay. Sag mal, wo liegt denn eigentlich die Wege des Käse? Liegt die in der Schweiz oder liegt die in Holland?
Nicht von beiden.
Ah.
Kann man ihn nicht. Wobei ist also sowas wie Käse. Meine Käse, jetzt ist mal ganz unter uns. Käse ist aus Milch. Ja.
Ja.
Wird aus Milch gemacht.
Die gibt es ja irgendwie überall.
Nur mal so aus Erinnerung. Aber Milch hat die Natur sich nicht ausgedacht, damit wir Käse essen können oder Latte Macchiato trinken, sondern.
Um die Kälber zu ernähren.
Ja, nicht nur die Kälber, ne? Also
auch die Kinder.
Alles, was so,
ja, also, ja, klar.
Also es ist reine Aufbaunahrung für den Nachwuchs. Dazu ist Milch da. Und wir haben irgendwann mal unsere Vorfahren entdeckt, ist süß, ja, könnten wir jetzt länger darauf eingehen, aber würde zu weit führen, kommen wir nicht mehr zum Käse. Ist süß und wird dann sauer, soll die Milch so, weil besser verdaulich, ne? Wird dann irgendwann fest. Und so lässt sie sich tatsächlich aufheben. Das ist eine Konservierungsmethode der Käse.
Okay.
Und je fester der ist, also so, wir haben jetzt keinen richtigen Frischkäse hier, der verändert sich noch recht schnell, aber hier so ein Teil, ne, gut gereift und vor allen Dingen sehr konzentriert, viel Molke entzogen, verändert sich nur noch sehr langsam. Sehr effiziente Haltbarkeitsmethode kann ich erstens für den ganzen Winter mir auf Vorrat legen und kann es aber auch in ziemlich weit entfernte Märkte kaufen.
Also ist Käse im Grunde ein pfiffiges System.
Absolut.
So auf den Punkt zu. Wir haben hier einige Käse.
Deshalb gibt es auch keinen Ursprung davon. Also okay. Ich wollte das haben mehrere Menschen ausgedacht.
Viele Leute beanspruchen das ja für sich.
Ganz archäologische Funde, Nordpolen, 7000 Jahre alt.
Und hält immer noch. So, pass auf. Und jetzt, genau. Und jetzt gucken wir uns mal die einzelnen Käsesorten an. Wir haben hier Harzer in zweifacher Ausfertigung hier vorne. Dann haben wir Limburger. Das ist
ein Bergkäse.
Hier haben wir einen Blauschimmelkäse.
Aus Schleswig-Holstein.
Schleswig-Holstein.
Backensholz.
Das hier ist, die waren übrigens schon hier auf dem roten Sofa. Was ist das?
Deichkäse. Deichkäse. Und zwar der Deichkäse Gold von denen. Über 12 Monate alt, der kleine Kerl.
Und pass auf, das hört man. Achtung, das hört man.
Ja.
Sie erklären bitte mal, und das hier haben wir noch, ist ein französischer?
Na, das ist ein aus der Westschweiz, das ist Gruyère, also Greierzer. Mhm. Ne? Im Allgäu in Kempten gereift worden ist.
Also alles deutsche
Herstellung. Ganz speziell.
Jetzt erzählen Sie uns bitte etwas, während ich versuche, den hier zu zerschneiden.
Da bin ich jetzt gespannt, aber nicht schneiden, ne? Aber guck mal, der ist nämlich gar nicht so hart, wie er sich anhört. Sehr gut.
Oh, guck mal, der sieht ja lecker aus.
Der ist brauchbar.
Der ist lecker. So, jetzt erzählen Sie was zu dem Harzer Käse.
Genau, Harzer Käse ist quasi, also wir haben hier so einen kleinen, wir haben vorher über deutsche Esskultur gesprochen, vom Norden bis zum Süden. Na? Danke. Im Norden oben hier, so Käse vom Deich. Und Käse, also Blauschimmel haben wir da auch sehr gerne. Der ist außen ein bisschen rot geschmiert. Das heißt, wenn man da die Nase richtig ranhält, der duftet schon so ein bisschen wie Tilsiter, wenn er jetzt feucht wäre.
Riecht auch ein bisschen nach Stall.
Das machen diese kleinen Mikroorganismen, die uns auch die Käsefüße machen. Mhm. Okay. Nicht, weil er im Stall war.
Okay.
Ganz wichtig, ist sogenannte Rotschmiere. Wenn die jetzt noch feucht wäre, wie beim echten Limburger oder Romadur, je feuchter, desto oller in der Nase.
In der Nase, okay.
Wenn ich die abtrocknen lasse, dann geben die Ruhe wieder. Und innen drin halt der Blauschimmel. Ja? Und Deichkäse ist ja, den wollen wir jetzt eigentlich schon probieren. Ne?
Den probieren wir, der riecht also im Grunde wie harter Hartkäse, also Parmesan, Hartkäse quasi. Ja. Ne? Kann man so sagen. Aber gibt es ja eben auch in dieser deutschen Ausführung. Isst man, Achtung, bevor wir jetzt hier zuschlagen, isst man die Rinde mit oder nicht?
Man kann die Rinde, also bei Naturrinden, alles was wir hier sehen, kann man mitessen. Die Rinde ist aber immer ein bisschen extremer, kräftiger als das Innere. Deshalb würde ich immer zuerst das Innere probieren. Mhm. Immer am Käse riechen. Das ist die halbe Miete. Mhm. Weil das ist hier so ein ganz intensiver, gelbfruchtiger, röstiger Ton. Ne?
Ja.
Und dann ist es eine Naturrinde. Also ich probiere erst das Innere, breche den, weil es auch noch mal ganz intensiv riecht. Versucht den so ein bisschen auch mit der Zunge zu zerdrücken, um die Textur richtig zu fühlen. Mundgefühl ist ganz wichtig. Und merke, dass der gar nicht so trocken schmeckt, wie der aussieht.
Denn gar nicht.
Und sich anhört.
Nein, überhaupt nicht.
Und das ist die Kunst. Dieser Käse hat Supergold bei den letzten World Cheese Awards gewonnen. Mhm. War von 4000 Krumme weltweiten Einreichungen einer der 16 Finalisten. Letztes Jahr in Trondheim.
Toll. Und schmeckt ausgezeichnet.
Und die Rinde kann man absolut mitessen und selber entscheiden bei so einer Naturrinde.
Würde ich immer mitessen in dem Fall. Beim Harzer Käse, das ist ja nun auch, das ist ja sehr eiweißhaltig, also sehr gesund auch.
Genau, sehr fettarm.
Sehr fettarm. Mhm. Handkäse mit Musik hat meine Mutter früher immer gemacht. Also
genau,
mit Öl
halt
noch und Zwiebeln.
Fettarm heißt immer, dass er auch nicht so viel Geschmack hat, muss man jetzt ganz ehrlich sein, weil Fett ist Geschmacksträger. Ne? Mhm. Mhm. Deshalb gibt es hier auch die Tradition, Kümmel darauf zu tun, das Geschmack, oder mit Musik, Essig und Zwiebeln. Mhm. Ne? Mhm. Oder im Harz, ganz klassisch, ihn auf Schmalzbrot zu servieren. Das eine Fett, was wertvoll ist, die Butter, das verkaufe ich oder verwende es anderweitig. Das billige Fett vom Schwein, das Schmalz, kann ich mir leisten.
Okay, nehme ich mal. So. Lecker Essig, kaufe ich mir auch oft, esse ich abends gerne mal.
Ich mag das auch. Meine Mutter, ich bin damit absolut sozialisiert, meine Mutter hat den auf die Heizung gestellt. Das waren erstmal Käsefüße.
Ja, viele denken ja wirklich, der würde sehr stark riechen auch. Ne?
Mal gucken, ob der hier besseres anschauen
kann. Da ist Schimmel dran, ne?
Der hat außen einen Weißschimmel, aber der hat leider auch keinen weißen. Na doch, schau mal. Hier kann man noch richtig gut sehen. So sieht der ganz frisch aus. Das ist wirklich ein ganz magerer, trockener, ganz fest ausgepresster Quark, den ich dann leicht salze und mit den Händen quasi diese Quarkmasse forme, Deshalb Handkäse.
Ah, siehst du?
Die Bäuerin mit
der Hand
einfach
mit der Hand
Mitteln. Weil das konnte ich lagern und konnte meinen Leuten, meinen Mannsleuten auf dem Hof als Verpflegung mitgeben.
So, wo wir gerade bei gesundem Essen sind.
Ja.
Wir bleiben noch ein bisschen hier, weil das einfach gerade schön gemütlich ist. Weil wir, noch ein bisschen, wir müssen noch ein bisschen mehr über, hallo nicht, das rote Sofa ist das Gemütlichste, was überhaupt
absolut.
Gibt. Nee? Aber den Käse wollen wir hier lassen, deswegen, da wollen wir noch mal gleich drüber sprechen. Aber gesundes Essen, man glaubt es ja nicht, aber das kann für einen Koch tatsächlich zum Problem werden. Sabrina Pfeiffer war auf Sylt und hat einen Spitzenkoch getroffen, der radikal auf gesund umgestellt hat.
Dietmar Priewe ist Spitzenkoch und Triathlet. Jeden Tag fährt er quer über die Insel Sylt zur Arbeit und wieder zurück. 33 Kilometer. Davor Krafttraining. Vor ein paar Jahren undenkbar. Damals war er 35 Kilo schwerer und pflegte einen ungesunden Gastro-Lifestyle.
Weil wir Köche nicht lernen, wie man sich gesund ernährt. Wir sind eigentlich diejenigen, die zwar den ganzen Tag kochen, aber nur nebenbei essen, uns nicht die Zeit nehmen, uns hinzusetzen. Also es ist gar nicht so einfach, sich da als Koch gesund zu ernähren.
Jetzt, mit 49 Jahren, ist Dietmar Priewe fitter denn je. Unter Europas größtem Reetdach des Gesundheitsressorts Lanzerhof bekocht er gut betuchte Gäste aus aller Welt. 10 Jahre ist es her, als seine XXL-Kochjacke nicht mehr zugeht und sein Arzt einen Warnschuss abgibt.
Es hieß, Mensch Junge, wenn du so weitermachst, dann hast du aber bald deinen Diabetes. Ne? Ich wusste nicht, was der ich habe keine Ahnung gehabt, auch als Koch, von Ernährung. Ich habe gedacht, wenn ich das beste US-Fleisch habe, wenn ich das beste Chicken habe, also das Beste ist das Zarteste, dann bin ich schon mal richtig gut unterwegs. Dann kam nachher erst der Switch, nachdem ich ein paar Kilo abgenommen habe und dann verstanden habe, wie man mit seinem Körper arbeitet. Und dann ging die Rutsche richtig los. Na, dann habe ich verstanden, was Ernährung macht mit seinem Körper, bin in diese Materie eingetaucht und bin da echt hängen geblieben.
Der ehemalige Chefkoch der Sansibar arbeitete auch schon für den Zwei-Sterne-Koch Johannes King, hat eine Zusatzausbildung zum Diätkoch und Ernährungsberater absolviert. Mittlerweile ist er regelrecht Experte in Sachen Nährstoffe.
Gekeimte Nüsse, gekeimte Samen, da hat sich die Struktur verändert. Und dadurch sind mehr Nährstoffe entstanden. Ja. Die antinutritiven Stoffe, man sagt bis zu 30% mehr Nährstoffe.
Sein Wissen gibt der gebürtige Usedomer in Kochkursen weiter.
Gesunde Ernährung oder überhaupt pflanzliche Ernährung, das muss gar nicht immer so aufwendig sein.
Er bevorzugt naturbelassene Lebensmittel aus regionalem Anbau, wie der eigens angelegte Kräutergarten.
Man sagt zum Beispiel, wenn man jeden Tag einmal am Rosmarin riecht und ein Rosmarinblatt zerkaut, dann hat man schon eine Krebsprävention.
Seine Arbeit im Kurhotel Lanzerhof ist eine tägliche Herausforderung, Medizin und Kulinarik zu verbinden. Priewe gefällt besonders die enge Abstimmung mit Medizinern wie Dr. Jan Stritzke.
Ich kann immer nur sagen, ich möchte die und die Richtung haben, aber die Details, wie man darin auch ein schmackhaftes Essen draus macht, da habe ich als Arzt ja keine Ahnung von, nicht? Und da braucht man halt einen Freak. Und das muss man wirklich so sagen, Dietmar ist ein Freak, was gesunde Ernährung angeht, der dann eben Lust hat, am Detail zu kniffeln und so lange, auch keine Ruhe gibt. So lange, bis es schmeckt, bis es cool aussieht und bis der Gast happy ist.
Seine Kochlinie: wenig Kohlenhydrate und Zucker, viel Gemüse, Nüsse und gesunde Öle. Eine Frage beschäftigt ihn besonders.
Wie kann ich an Gemüse feilen, sodass es diesen Geschmack hat, wie ein Wohlfühlessen, aber trotzdem gesund ist?
Seit seiner persönlichen Ernährungsumstellung hat der sportliche Koch immer ein Notfallfahrrad in seinem Büro stehen, falls eins mal ausfallen sollte.
Ich bin da halt so ein bisschen verrückt.
Verrückt nach Sport und guter Ernährung. Spitzenkoch Dietmar Priewes neuer Weg zu einem gesunden und schmackhaften Leben.
Ist ganz interessant, dass Köche in der Küche so ungesund essen häufig. Sie haben ja auch eine Kochlehre gemacht. Welche Erfahrung haben Sie dabei gemacht? Sie haben dann hinterher auch ein Restaurant mit Hotel und so weiter.
Ja.
Also ist schwer wahrscheinlich, ne?
Also ich habe damals sehr großes Glück, das ist ja schon wirklich lange her, da war Kochen noch nicht so, Kochsein noch nicht so sexy, ja. Da war das okay. Das war gerade so die Nouvelle Cuisine und ich habe da sehr großes Glück gehabt. Aber ich beobachte sehr viele sozusagen Kollegen, die wirklich nach der Schicht rausgehen und erstmal an den Currystand gehen.
Naja, Klar. Ja. Das ist, manchmal möchtest du auch einen Kontrageschmack den haben von dem,
genau,
was du selber an tollen
Tube
Sachen...
Und kein Dings. Und manchmal ist auch Perso-Essen, also Personalessen, dann auch ganz schnell, muss für alle passen. Und dann gibt es halt Pommes. Und ja, das ist nicht so einfach.
Dann lassen Sie uns doch mal auf den gesunden Käse gucken, weiter gucken, weil wir das hier so schön haben. Jo. Der Blauschimmelkäse. Der Schimmel.
Haben wir noch gar nicht probiert, ne?
Den haben wir noch gar nicht probiert. Soll ich mit dem großen Messer? Komm, ich gehe mit dem großen Messer. Ist doch schöner.
Nein, das ist schon mal gut aufgeschnitten.
So. Lob. Guck mal, den teilen wir uns.
Und das ist auch nett.
So, pass auf, ich mach das mal eben hier.
Genau.
Und guck mal, ist doch gleich so geschnitten. So, teilt sich von alleine. Genau. Da schmeißt man einfach eine Schimmelart rein und alles ist gut, ne?
Es ist nur eine Schimmelart. Penicillium roqueforti. Mhm. Kommt tatsächlich da aus diesen Höhlen.
Das ist Roquefort.
Südwestfrankreich. Und es ist eine Art, die schmeißt man sozusagen zur Milch, dann verarbeitet man die, belegt die dick und so weiter, zu Käse. Und dann braucht die, damit sie richtig aufblüht blau, braucht die Sauerstoff, diese Penicillium-Art. Und deshalb pikiert man die Käse, sieht man hier sehr schön an den Löchern. Ne? Die sind einfach mit Nadeln angestochen.
Kann man hier tatsächlich sehen? Ja, sieht man jetzt.
Und dann bei Gorgonzola kann man das auch sehr schön sehen, weil dann diese kleinen Adern auch so, diese grauen
Gorgonzola
Dolce sich ziehen. Ja? Und dann hier ist es sehr schön gemacht, weil das ist ja quasi eine neue Kreation, ne? Dieser Friesisch Blue, dass sich das wie so eine Torte da durchzieht. Ich finde es einen ausgesprochen schönen Käse, der auch erstmal so ein bisschen trocken aussieht.
Überhaupt nicht, der ist richtig saftig.
Nicht ist, oder?
Richtig saftig ist der.
Und also, überhaupt nicht scharf ist, oder?
Ich würde am liebsten jetzt gar nicht reden, sondern nur noch weiter essen.
Oder?
So, guck mal hier, der auch deutsch, aber Westschweizer, also fast schon französischer Käse. Was ist hier die Besonderheit? Auch harter Käse?
Das Besondere ist...
tolles Messer haben wir hier.
Ja, das Messer ist sehr interessant. Da steht Guillotine drauf. Ich glaube, man müsste das eigentlich da einhacken. Kann ich nicht, mache ich so. Also Westschweiz natürlich ist ja so quasi Milchüberschussgebiet, weil Berge, langer Winter, hoch, kann man nicht viel machen als Naturweiden. Da sind Wiederkäuer, die davon leben können, sind da unsere quasi so eine symbiotische Vereinigung, Verbindung, dass wir Menschen in diesen Landschaften überleben können, wo wir eigentlich nicht viel anbauen können. Weil wir Menschen können nicht nur von Gras leben.
Nee.
Und wenn wir kein Getreide und so weiter anbauen können, weil eben zu steinig, zu hoch, Winter zu lang, dann helfen uns Wiederkäuer da zu existieren. Also das Gegenteil von
Klimakiller. So ist halt der Nahrungskreislauf, ne? So
genau.
Ist der Nahrungskreislauf.
Dann mache ich einen ziemlich harten, sehr haltbaren Käse.
Mhm. Dankeschön.
Den ich halt lange aufheben kann und gut verkaufen kann. Und hier ist die Besonderheit, dass der im Allgäu in Kempten bei Jamai gereift ist. Und das ist einer unserer besten Affineure, der spezialisiert ist auf diese Alpkäse. Es hat eigentlich damit angefangen, dass da jemand gesagt hat, Allgäu ist so bekannt für Käse, aber so richtig Spitzenkäse macht hier keiner, weil niemand die Käse so richtig reift. Weil so ein Hartkäse, der entwickelt sich ganz, ganz langsam. Und dabei packt man ihn nicht einfach nur so in den Keller und vergisst ihn, sondern muss ihn wirklich wie Kinder, wenn man sie aufzieht, die müssen begleitet werden. Die brauchen ein bisschen Führung. Da muss man schauen, dass es eben die richtige für die Kinder ist.
Die müssen auch mal deswegen sagen, die müssen gestreichelt werden, gewendet werden.
Mal gewaschen und mal gefüttert und mal, ne? Und jetzt tun wir mal dies und jetzt tun wir mal das und genauso hier. Genau. Und das haben die angefangen vor bestimmt 20 Jahren, über 20 Jahren. Ja, so ungefähr, als ich mein erstes Käsebuch geschrieben habe. Und das machen die auf eine ganz außerordentliche Art. Also selbst die Käse von anderen Käsereien, die selbst auch ihre Käse reifen und dann aber auch zu Jamai welche geben, die übrigens hier auf dem Isemarkt stehen. Ja?
Also alle auch in Norddeutschland vertreten?
Ja. Sind anders und sind besser, weil ihre Keller super kühl und super kalt sind.
Weißt du, über was wir gleich mal reden? Wir reden auch gleich noch mal über Preise. Das ist ja auch nicht uninteressant, weil man hat manchmal das Gefühl, das entwickelt sich zum Luxusgut inzwischen teilweise. Aber reden wir gleich mal. Erstmal empfehle ich übrigens ab sofort, Käse statt Popcorn mit ins Kino zu nehmen. So, pass auf, das hier möchte ich Ihnen mal eben zeigen. Das hier, vielleicht kommen wir da noch mal ran. Das ist sozusagen Ihr Baby. Das ist die Cheese Berlin. Gibt es am 3. November wieder. Und zwar in der Markthalle 9 in Berlin. Kreuzberg.
Einmal im Jahr. Eine Markthalle voller Käse.
Eine Markthalle voller Käse ist der absolute Mega-Burner. Also dann haben Sie auch noch auf Ihrer Webseite Heinzel Chia,
genau.
Ja, passt, es ist Ihr Spitzname auch. Und da veranstalten Sie auch immer so Talkrunden, kann man auch buchen. Das möchte ich einfach mal sagen, das ist, jeder, der sich für Käse interessiert, wird bei Ihnen fündig, bei Heinzel Cheese. So, und jetzt wollte ich noch über Preise vom Käse sprechen.
Er lässt nicht von ab, aber das kann man ganz einfach erklären.
Ja, Preise, pass auf, genau, wir müssen kurz, ganz kurz. Also ja. Preise vom Käse. Ich habe das Gefühl, Käse ist sehr teuer geworden. Wirklich teuer. Inflation und so weiter, aber was ist Käse, Käse teuer?
Also, wir haben ja gerade gesehen, gesund leben, weniger essen, besser essen. Ne? Und so ein Käse, was wir gerade angeschaut haben, 12 Monate, 2 Jahre gereift, für so einen harten Käse brauche ich mindestens 10 Liter Milch, stellen wir uns jetzt vor, ergeben 1 Kilo Käse. Und das ist jetzt noch 1, 2, 3 Jahre begleitet gereift. Was ist da teuer?
Das ist eine gerechte handwerkliche Entlohnung.
Gut.
So könnte man zusammenfassen. Dankeschön, dass Sie unser Gast waren. Das war sehr interessant. Morgen kommt Oliver Mommsen und da wechseln wir von Käse zu Matjes und stellen nämlich die Frage, Mord oder was? Olli kommt morgen. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. 18:45 Uhr morgen sind wir wieder da. Viel Spaß beim Käse jetzt. Tschüss.